Danke, Thekla, für die Lesung. Danke für die Vorbereitung auf dieses Gottesdienstes. Als die Lesung gerade hörte, wo auch der Vers 23, Römer 8, Vers 23 drin vorkam, könnt schon mal auf die erste Folie schalten, da fiel mir ein, dass dieser Text aus dem Römerbrief mir persönlich mal in einer Situation sehr geholfen hat, sehr nah gekommen ist, die für mich irgendwie sehr traurig war. Es war nach meiner ersten leitenden Sitzung. Ich hatte geleitet die Sitzung der Bundesvertrauenspastoren oder der Vertrauenspastoren aus den Kreisen. Ich war das erste Jahr in meinem Dienst als Bundesvertrauenspastor und ja, ich war schon ein bisschen aufgeregt, als ich dorthin fuhr und ich kam zurück und konnte meiner Frau erzählen, es war eine gute Sitzung. Es hat richtig Freude gemacht. Die Leute sind mitgegangen, haben Kaffee getrunken und bevor es dunkel wurde, es war im Februar, ging ich mit unserem Hund, einem wunderschönen langer Collie namens Ricky, noch eine Runde. Und irgendwie war der Ricky ein bisschen langsam und ich habe ihn gescheucht, komm auf, los, zack. Wir sind weitergegangen und auf einem Wiesenstück hinterm Wald, es wurde langsam schon dunkel, sah ich, wie der Mond aufging, so über dem Schnee, der dort lag. Ich wollte ein Foto machen, wie man das heute so macht mit dem Handy. Und in dem Moment schreit unser Hund hinter mir fürchterlich auf. Und ich drehe mich um und da liegt er auf der Seite, japst nochmal, die Zunge hängt raus, er verdreht die Augen und stirbt. Und ich da, ich habe zigmal in meiner Zeit als Krankenpfleger und auf Intensivstation und sogar auf der Straße Menschen reanimiert und dollste Sachen dabei erlebt, aber da mit meinem Hund, ich war völlig verzweifelt und wusste nicht, was ich tun sollte. Wie kann ich ihm jetzt helfen? Ich habe versucht, meine Frau anzurufen. Die ging nicht ans Telefon, war beim Zahnarzt. Und als sie es endlich gehört hatte, kam sie zu mir, ein bisschen abseits der Straße, kam zu mir über die Wiese gelaufen und hat erlebt, wie verzweifelt ich da war, zutiefst verzweifelt. Und sie musste mir sagen, er wird ja schon kalt. Was willst du denn noch machen mit diesem Hund? Dann haben wir diesen Hund zusammengetragen ins Auto, zu Hause in die Wohnung. Dann haben wir unseren Kindern Bescheid gesagt. Laura war in Brasilien, wir hatten eine Austauschschülerin da und da lag er, der tote Hund. Und ich war so traurig, aber da war ich ganz stark. Ich bin ja ein toller Pastor. Ich war ganz stark für meine eigene Familie und für die Kinder. Und so habe ich sie alle getröstet. Wir haben Laura noch per Videocall dazugeschaltet. Alle waren betroffen und ich war stark. Und da lag er, bis zum nächsten Morgen. Als alle aus dem Haus waren, da lag er immer noch da. Und ich wollte mich darum kümmern, was wir jetzt mit ihm machen, wollte anrufen im Tierkrematorium. Und plötzlich, wie ich ihn da so liegen sah, schossen mir die Tränen aus den Augen. Ich habe geheult, geheult und geheult. Und irgendwann habe ich die Losung aufgeschlagen, die Losung für diesen Tag. Und da stand der Vers 22 als Lehrtext. Die ganze Schöpfung seufzt und schreit und stöhnt vor Schmerzen. So hatte ich das erlebt mit unserem Hund. Ein Stöhnen vor Schmerzen, ein Aufschrei der Kreatur. Und das in Verbindung mit dem Losungsvers Psalm 36, Vers 7. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Und plötzlich musste ich nicht mehr weinen, nur aus Schmerz, sondern aus Freude, aus dem Erkennen, wie Gott in dieser Situation mich tröstet, wie er da ist, wo mir die Worte versagten und wo ich am Weinen war, ganz fürchterlich am Weinen. Und dann diese Losung und dann dieser Lehrtext. Und ich habe überlegt, wann sind diese Verse gezogen worden? Jetzt mag mancher denken, ja Detlef, das ist doch Zufall gewesen. Und manchmal denke ich, wir machen Gott so klein, wenn wir denken, dass so etwas Zufall ist. Irgendwann, ein, zwei Jahre vor dieser Zeit, hat man da irgendwo in Herrnhut oder wo das gemacht wird heute, die Losungsverse gezogen. Aber genau an diesem Tag, wo ich so verzweifelt war, da passte dieser Losungsvers. Beide passten. Und ich konnte nur sagen, danke Gott. Danke, du siehst meine Not. Du hast meine Sprachlosigkeit gesehen. Du hast meine Tränen gesehen und du hattest genau die richtige Botschaft in diesem Moment für mich. Der heutige Predigttext, der stammt aus dem Römer Kapitel Vers 8 und dieser Römertextabschnitt, den wir auch in der Losung gerade gehört haben, ist ein Hoffnungstext. Er spricht von dem Warten auf die Befreiung, vom Warten auf das Ende allen Leides. Und jetzt nochmal drauf, oder kann ich selber? Nö, da, doch, ich kann. Wow, ich kann. Der Vers 23, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat. Es geht um Pfingsten heute. Mit einem Predigttext aus dem Römerbrief. Ich habe nachgeguckt, über den Römerbrief habe ich zwar schon, wenn es um den Heiligen Geist geht, gepredigt, aber noch nie an Pfingsten gepredigt. Warum das heute? Und ihr habt euch vielleicht auch über dieses Bild gewundert oder euch gefragt, was soll denn dieses Bild? Ah, komm, das warst du und nicht mein. Ne? Ja, sie war das. Damit sind wir bei Pfingsten, habe ich gerade gesagt. Und ihr ahnt schon, einer, der immer zu dir steht. Um wen es da möglicherweise geht an Pfingsten, habt ihr eine Ahnung? Natürlich um den Heiligen Geist. Aber ich verspreche euch jetzt schon, es geht um noch viel mehr. Dieses Bild erinnert mich an die Brücke in Köln. Wart ihr mal in Köln? An der Brücke vom Ostufer beim Hyatt, bei dem großen Hotel. Wenn man an der Bahnbrücke entlang geht, über die Fußgängerbrücke, die daneben ist, da ist alles voll von solchen Schlössern. Und man geht auf den Dom zu und da hängen sie, diese Schlösser. Ich habe das immer wieder bewundert. Ich habe mich manchmal gefragt, ob das nicht vielleicht dazu führt, das ist ja Gewicht, was da auf der langen Strecke an dieser Brücke hängt, ob die Brücke das auch aushält, das Gleichgewicht weiter gewahrt ist. Sie steht. Kennt ihr das? Solche Schlösser, mittlerweile findet man sie überall. Kennt ihr den Grund, warum manche Paare so Schlösser an Brücken hängen? Kennt ihr? Ihr denkt es, dass ihr es kennt. Sie denken natürlich, das stärkt ihre Beziehung. Das macht ihre Beziehung fest. Und dann fragt dich ChatGPT, erzähl mir mal einen Witz zu Schlössern an Brücken. Und was sagt ChatGPT? Warum hängen Paare Schlösser an Brücken? Weil sie denken, das stärkt ihre Beziehung. Dabei steht irgendwo ein einsamer Bolzenschneider und lacht sich kaputt. Ich dachte so, danke für diesen Witz, weil ich glaube, das ist genauso mit dem Heiligen Geist. Das Schloss steht für mich dafür, dass Gott uns zusagt, du hast den Heiligen Geist, wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, dann hast du diesen Heiligen Geist. Punkt. Das ist fest. Schlüssel weggeworfen. Manche schmeißen den Schlüssel von diesem Schloss dann in den Rhein. Das ist fest. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, denke ich manchmal, da steht schon einer mit dem Bolzenschneider und will das wieder kaputt machen. Und eigentlich müssten wir jeden Tag etwas über den Heiligen Geist lesen, damit wir jeden Tag daran denken, dass wir ihn haben. Du hast ihn in der ganzen Fülle und Kraft und Macht. Und lass es nicht zu, dass da der Satan kommt und mit seinem Bolzenschneider dir diese Gewissheit und auch die Wirkung des Heiligen Geistes wieder nimmt. Jesu Zusage steht fest. Das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, diese spannende Geschichte, wie der Heilige Geist auf den Menschen damals kam und wie sie ergriffen wurden von ihm, wie sie plötzlich in fremden Sprachen, in Zungen redeten, wie sie Gott lobten, wie die Erde bebte und die Menschen um sie herum waren völlig verdattert. Was ist denn da los? Sie dachten erst, die haben was getrunken. Die Zunge löste sich, der Mund öffnete sich. Aber sie hatten nichts getrunken, sie waren trunken vom Heiligen Geist. Die Zusage des Heiligen Geistes, seit Pfingsten ist sie da. Du hast ihn. Und im Römerbrief, auch im Korintherbrief, lesen wir dann von den Gaben des Heiligen Geistes. Auch darüber habe ich oft schon gepredigt und so eine Predigtreihe gemacht. Ganz besonders wunderschön, Galater 5, lies es, was der Heilige Geist in deinem Charakter, in deinem Innersten verändern will. Die Frucht des Heiligen Geistes, das ist so wichtig, dass du weißt und darauf vertraust, du hast den Heiligen Geist. Und wenn es um die Wirkung des Heiligen Geistes geht, dann ist Römer 8 ein ganz wichtiges Kapitel, das du vielleicht nochmal lesen solltest, auch heute oder die Tage. Denn da geht es darum, was es heißt, mit diesem Heiligen Geist zu leben, wie er in uns wirkt, wie unser Denken, unser Tun verändert, wie er es bestimmen will und wie wir so fähig werden, Gottes Willen zu tun, was vorher. Und das musste ich in meinem Leben erst kapieren, dass ich nicht selber erst besser werden muss, bevor ich mich taufen lassen kann, bevor ich Mitglied einer Gemeinde werde. Nein, dass Gott, der Heilige Geist, dazu notwendig ist, dass ich einen Anfang machen musste mit Jesus, dass ich ihm mein Leben übergeben musste. Und dann steht da, und deshalb lege ich auch den Menschen, wenn ich sie taufe, im Gottesdienst immer die Hand auf und spreche ihnen nochmal den Heiligen Geist zu, obwohl ich weiß, dass er vorher schon in ihrem Leben gewirkt hat, dass sie überhaupt da dann im Taufbecken stehen. Aber die Bibel sagt sehr klar, dass der Heilige Geist auch in der Taufe uns nochmal zugesprochen wird. Erinnerst du dich daran? Bei deiner Taufe vielleicht an die Hand, die ich dir aufgelegt habe, oder vielleicht der Pastor, der dich getauft hat? Mit dem Heiligen Geist werden wir fähig, Gottes Willen zu tun, werden wir fähig, als Christen zu leben. Ich musste das kapieren, dass ich das aus eigener Kraft gerade halt nicht kann. Und dann kam er, mit meiner Bekehrung kam er und er nahm mir Dinge, die ich vorher lange versucht habe zu überwinden. Und er schenkte mir Dinge, die ich vorher noch gar nicht gewusst habe. Und bei manchen Dingen und Gaben, die er mir vorher schon geschenkt hat, da hat er sie geheiligt und in seinen Dienst gestellt. Dieser Heilige Geist, ich möchte ihn nicht missen und ich möchte auf keinen Fall missen, was er für einen Frieden in mein Herz gebracht hat. Und wie dieses wirkliche Leben, für das Gott mich berufen hat und auch dich berufen hat, immer mehr durch seine Kraft durchgedrungen ist. Und der Römerbrief und besonders das Kapitel 8, das atmet diese tiefe Überzeugung vom Apostel Paulus. Er weiß, wer zu Jesus gehört, er hat den Heiligen Geist und er soll mit ihm leben. Und er macht uns fähig, Zeugen zu sein. Zeugen der Hoffnung, Zeugen des Evangeliums, Zeugen von Jesus Christus. Ich bringe euch einen herzlichen Gruß übrigens heute Morgen mit von Clemens und Bärbel Blaschke. Sie haben geschrieben heute Morgen: Am Donnerstagnachmittag sind wir in Aru im Kongo angekommen. Alle Reisen und Grenzübergänge haben gut geklappt. Wir sind wieder in unserer Wohnung auf der Diguna-Station, haben unsere Koffer ausgepackt, das Internet funktioniert auch wieder. Liebe Grüße an die Gemeinde, einen schönen Sonntag und ein gesegnetes Pfingstfest. Und dann der Bibelvers: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann schreiben sie weiter: Sowohl in Norderstedt als auch in ganz Norddeutschland und bis an die Enden der Welt. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir Jesu Auftrag leben. Ohne ihn verstummen wir oft. Ohne ihn waren die Jünger verstummt, sie haben sich verkrochen. So interessant, wie mutig die Frauen waren, ihr Frauen. Manchmal seid ihr viel mutiger wie wir Männer, ne? Und dann kommt der Heilige Geist und plötzlich fangen sie an, diesen Auftrag Jesu wirklich zu leben. Also in Römer 8, da geht es um das neue Leben durch Gottes Geist. Lies diesen Text nochmal. Dieser wunderschöne Vers 15, wo Jesus sagt, ihr dürft den Vater anbeten und ihr dürft aber zu ihm sagen. Das war das Kosewort für Papi damals. Lieber Vater, oder Vers 16, 17, von der Gewissheit, dass du Gottes Kind bist, als Kind auch Erbe. Der Heilige Geist schenkt dir die Gewissheit, dass du Gottes Kind bist. Manchmal gucken Leute verdattert, wenn ich sage, ich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Oder ich sage, vielleicht ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Dann sagen Leute, wie, das kann man doch nicht wissen. Doch, das kannst du wissen durch den Heiligen Geist. Der macht diese Gewissheit, dass du Gottes Kind bist, weil du verstanden hast, was Jesus für dich getan hat und weil du kapierst, du wirst diese Sohnschaft, so wie Christus Sohn ist, erben. Das ist ein Erbschein, den Gott dir schon ausgestellt hat. Du stehst im Buch des Lebens. Und dann die Verse 18 bis 25, die Lesung von heute, dass wir Hoffnung selbst dann erleben, wenn wir leiden. Denn wir sind schon gerettet. Jetzt schüttet es aber mächtig hier. Wäre schön, wenn der Heilige Geist so auf uns käme, wie es gerade draußen schüttet, oder? Was würde dann hier in Norderstedt passieren oder in unserer Gemeinde? Also lest Römer 8. Aber, lieber Vater, Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. So wie Christus sind wir seine Kinder. Und genau da hinein kommt der Predigttext, der mir in den Sinn kam in dieser Woche aus Römer 8, Vers 26 bis 27. Ihr seht ihn hier vorne. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unser Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie es Gott möchte oder so wie es Gott entspricht. Das ist ein interessanter Text. Er hat zwei wichtige Gedankengänge oder zwei Aussagengänge. Einmal Aussagen über den Heiligen Geist und einmal Aussagen über Gott. Hier heißt es, dass Gottes Geist uns hilft in allen Schwächen, aller Not. Dass er uns hilft, richtig zu beten. Gottes Geist tritt für uns ein. Wir haben einen Stellvertreter Gottes in uns. Tut mir leid, ich wünsche dem neuen Papst wirklich Gottes Segen für seinen Dienst, aber Stellvertreter Gottes ist der Heilige Geist in dir und mir. Da brauche ich keinen Papst, liebe katholischen Geschwister, schön, dass ihr ihn habt, aber mein Stellvertreter Gottes ist sein Heiliger Geist in mir. Und dann finden sich da einige Aussagen über Gott in diesen zwei Versen. Da heißt es, dass Gott unsere Herzen kennt, dass er weiß, was der Heilige Geist betet und dass Gott möchte, dass der Heilige Geist uns im Gebet vertritt. Und ehrlich gesagt, habe ich mich mit diesem Text immer schwer getan. Ich habe immer gemerkt, dass ich das noch nicht ganz durchdrungen habe, worum es da eigentlich geht. Der erste Teil, die Aussagen über den Heiligen Geist. Der zweite Teil, die Aussagen über Gott. Wie ist das gemeint? Was denkst du? Vielleicht ist es so gemeint, dass die, die nicht richtig beten können, nicht richtig vor Gott treten, quasi sich im Ton vergreifen, den richtigen Ton treffen durch den Heiligen Geist oder er unser vielleicht Gott nicht angemessenes Gebet übersetzt, könnte es das sein? Aber dann dachte ich an die Psalmbeter. Gerade wenn sie ihre Not ausdrücken, die Klagepsalmen, die kotzen sich manchmal richtig vor Gott aus, sodass ich selbst manchmal schon erschüttert bin. Oder ich denke an die Propheten. An Jeremia, der Gott klagt und sagt, hättest du mich doch lieber nicht auf die Welt kommen lassen. Ist das Gott angemessen, dem heiligen Gott angemessen, wie die Psalmbeter manchmal beten oder wie Jeremia betete? Aber trotzdem, ich wage mal den Gedanken, wenn du Angst hast, vor Gott zu treten und Angst hast, nicht die richtigen Worte zu finden oder dem heiligen Gott nicht entsprechend gegenüberzutreten, dann mag dieser Vers für dich eine Hilfe sein, dass du sagst, okay, der Heilige Geist wird schon übersetzen und er wird schon aus meiner Handschrift die Reinschrift machen, die vor Gott bestehen kann. Ich glaube aber, dass das nur ein Teil ist von dem, worum es hier geht. Ich glaube, ein Kern des Textes ist, dass wir oft nicht wissen und nicht können, dass wir nicht beten können, besonders angesichts von menschlichen Nöten, körperlichen oder emotionalen oder geistlichen Nöten. Ich habe manche Menschen erlebt, ja, auch Pastoren, auch altgestandene Gottesdiener, die solche Zeiten erlebt haben, dass man es gar nicht fassen konnte, dass ich da stand und dachte, was, der war doch so ein Vorbild für mich. Und er sagt mir gerade, er kann kaum noch beten. Tiefe geistliche Not. Tiefe Not vielleicht durch Krankheit, tiefe Not durch das, was man gerade im Leben erlebt oder in seinem Umfeld erlebt. Ja, das gibt es. Ich habe das selbst zu Beginn meines Studiums erlebt. Nach dem ersten Jahr Pendeln von Gießen nach Eversbach waren wir endlich umgezogen. Und endlich konnte ich studieren. Ich hatte mich so darauf gefreut. Und dann war so viel Not um mich herum, so viel Not in unseren Familien und so viel, dass ich kaum noch lernen konnte und dass ich kaum noch beten konnte. Ich weiß, wie ich eine Zeit hatte, wo ich gerade noch so stammeln konnte. Herr, hilf! Und es war so gut zu wissen, dass andere da waren. Meine Frau, Mitstudenten, die um meine innere Not wussten und die mitgebetet haben, für mich gebetet haben. Aber hier steht, dass in solch einer Not sogar Gott selbst durch seinen Heiligen Geist dein Gebet leitet. Aber es gibt auch das andere, das Beten vielleicht nicht mehr geschieht, wo ich mich von Gott verlassen fühle. Und vielleicht bist du jemand, der mit Beten nie Not hat. Der vielleicht morgens um 10 hier im Gebetsraum, im Raum der Stille sitzt und froh und frei sprechen kann vor Gott. Der sogar vielleicht hier vorne stehen kann und sprechen kann, mit Gott sprechen kann und es macht dir keine Not. Aber ich kenne sie auch, die Menschen, die sich verlassen fühlen von Gott. Denk an eine Frau, mittlerweile ist sie schon gestorben. Sie hatte lebenslang mit Depressionen zu kämpfen. Und sie erzählte mir mal, dass sie dann überhaupt nicht mehr beten konnte. Aber sie erzählte auch, dass immer so dieser Restfunke da war, dass sie auch ohne Worte wusste, dass Gott für sie ist und dass sie wusste, dass andere für sie beten. Und ich glaube, es muss keine Depression sein, um das zu erleben, dass du vor Gott mal wortlos wirst. Vielleicht körperlich total erschöpft, emotional am Ende, geistlich schwach. Manche Menschen, die ich begleitet habe in ihrem Burnout, haben genau das auch geschildert. Sie konnten nicht mehr beten. Die Schwäche hatte sie richtig im Griff. Und dann darfst du wissen, in tiefster Verzweiflung ist einer, der betet für dich. Dein inneres Seufzen, dein inneres Flehen, das geht über alles, was man sagen kann, hinaus. Das ist viel mehr, wie du vielleicht in eigene Worte jemals fassen könntest. Und wenn du das nie erlebt hast, dann hoffe ich, dass es dir Hoffnung schenkt. Sollte es einmal so sein, wird einer sein, der vertritt mich. Einer, der mich nicht im Stich lässt. Aber dann habe ich weiter nachgedacht zu diesem Text. Geht es nur darum? Was heißt nur hier? Das ist ja schon wahnsinnig viel. Aber was sagt dieser Text denn auch über Gott? Auffallend ist doch, Gott gibt seinen Geist, obwohl er doch weiß, was in unseren Herzen ist. Steht doch da. Er weiß auch, was der Heilige Geist betet. Warum dann dieser Umweg über den Heiligen Geist, wenn er doch eh schon weiß, was in unseren Herzen ist und was wir beten? Nochmal, Gott weiß alles. Gott weiß, was in unseren Herzen ist. Er weiß, was der Heilige Geist betet und möchte trotzdem, dass der Heilige Geist, dass sein Geist uns im Gebet vertritt. Und dann habe ich den Zusammenhang nochmal bedacht von diesem Kapitel 8. Es ist wichtig, den zu beachten. Wir haben schon gehört am Anfang. Am Anfang von Kapitel 8 steht, dass es keine Verurteilung mehr gibt für die, die zu Jesus Christus gehören. Wir sind gerettet. Und dann, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt, dass sie Kinder Gottes sind, dass es Hoffnung gibt, selbst in hoffnungslosesten Zeiten. Und dann kommt der Vers 18, wo es um das Warten auf die endgültige Erlösung geht und frage mich oft, okay, warten wir auch auf die endgültige Lösung oder geht es uns im Westen so gut, dass das gerne noch ein bisschen dauern kann, bis Jesus kommt? Vielleicht ist das auch ein Text, der für Menschen in der Verfolgung, für Christen, die verfolgt werden weltweit, es sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen, ganz besonders wichtig ist. Nein, er ist auch für uns wichtig. Für die Geduld, die alle Wartenden brauchen. Und dann steht da, dass Gott die Hoffnung schenkt, trotz des Wartens. Dass er die Geduld schenkt. Und dann kommen diese zwei Verse. Geht es da wirklich nur um Sprachlosigkeit und um unser Stammeln, unser stotterndes Gebet? Danach kommt der Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alles, was geschieht, zum Besten dient. Interessant, dachte ich. Das Gute, was geschieht, aber auch das Leiden. Gott handelt in allem. Gott lässt uns nie allein. In allem ist er da. Und spätestens da ahnte ich bei der Vorbereitung, hier steckt ja noch viel, viel mehr hin. Was heißt denn am Ende von diesem Psalmtext? Jetzt brauche ich nochmal eine neue Folie mit dem gelb hervorgehobenen Text, so wie Gott es möchte. Kommt? Ist schon. Könnt ihr es diesmal lesen? Letztens hatte ich rote Schrift, die konnte man nicht lesen. Ne? Gelb kann man lesen, sonst kommt und meckert nachher. Was heißt denn das da, so wie Gott es möchte oder wie Gott es entspricht, übersetzen manche. So wie Gott es möchte, es ihm entspricht und wir denken sofort an diese Heiligkeit Gottes, merkte ich. Das war mein erster Gedanke, wie es Gott, dem mächtigen, heiligen Gott entspricht. Dabei geht es hier um seine Liebe. Was entspricht denn Gott und seiner Liebe? Seine Liebe bedeutet, er kennt dich, er weiß, was du brauchst, er kennt deine innersten Gedanken, er kennt dein Herz, er kennt deine Verzweiflung genauso wie deine Freude. Und in all dem tritt er für uns ein durch seinen Heiligen Geist. Er selbst gibt alles, durch Jesus Christus, dass deine Beziehung zu ihm gelingt. Durch Jesus Christus hat er dir alles gegeben, damit du mit Gott ins Reine kommst, damit deine Schuld vergeben ist, dein Misstrauen schwindet, weil du erkennst, dieser Gott hat dich unendlich lieb. Er selbst gibt alles. Aber er gibt auch noch das, dass die Kommunikation gelingt, dachte ich dann. Hey, keine Kommunikationsstörungen mehr durch Gottes Heiligen Geist, egal wie es dir in deinem Leben geht. Gott selber tritt dafür ein. Er ist nicht ein Gott, der jetzt mal sagt, okay, ich habe ihn gerettet durch Jesus Christus, jetzt wollen wir mal abwarten, wie er das hinkriegt, sein neues Leben als Christ. Und dann wartet er ab und erlebt vielleicht unser Stottern. Dann kam mir ein Bild, da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Der kleine Detlef mit 5 Jahren, 5, 6, 7, 3 Jahre musste ich diese Lehrerin ertragen, meine Klassenlehrerin. Meine Eltern hatten mich aufs Gymnasium geschickt in Hameln. Auf ein Gymnasium, das bis vor 2 Jahren eigentlich ein Mädchengymnasium war. Und dann auch noch in die Musikförderklasse. Super, ne, Katrin, dass ich in der Musikförderklasse war. Da waren 5 Jungs und ein paar 20 Mädchen. Und eine Lehrerin, und ich glaube, sie hatte mich auf dem Kieker, war so mein Gefühl. Was will dieser Junge, dieser Gärtnerssohn da? Es waren alles höhere Töchter aus der Stadt. Und ich habe das so oft erlebt, wie wenn sie kam und mich rannahm, auch wenn ich mich nicht gemeldet hatte, wie sie förmlich da vorne stand und wartete, dass ich stotterte, obwohl ich es doch eigentlich wusste, weil ich so einen Respekt vor ihr hatte. Ich wusste es eigentlich, was ich hätte sagen können, aber ich hatte so eine Angst vor ihr, dass ich gestottert habe. Aber so halt ist Gott nicht, wurde mir deutlich. Ewig habe ich nicht an diese Lehrerin gedacht. Und bei der Predigtvorbereitung war sie plötzlich da. Warum? Um mir deutlich zu machen, was in diesem Text steht. Dass Gott nicht nur seinen Heiligen Geist schenkt. Gott selbst in seinem Heiligen Geist ist da. Er beschämt keine Menschen. Er lässt dich nicht stottern. Er lässt dich nicht dastehen und weidet sich daran, wie du in die nächste Falle tappst oder kein Wort über die Lippen bringst. Nein, so ist Gott nicht. Er sorgt sogar für die richtige Kommunikation. Er legt dir sogar das richtige Wort in den Mund. Er stellt nicht nur die Beziehung her, sondern er sorgt auch dafür, dass die Beziehung gelingt. Er hilft beim Beten, selbst wenn wir nichts rauskriegen oder nur stammeln. Im Griechischen in Vers 26 steht da das Wort für helfen, mittragen, gemeinsam etwas anpacken. Vergiss diese Geschichte mit da ist Gott und da ist der Mensch, da bist du und da ist Gott. Gott ist in dir, er hilft dir, er lebt in dir. Da geht kein Blatt dazwischen. So ist Gott. Nicht wie meine alte Lehrerin, nicht wie so manche Menschen, die sich freuen, wenn dir was nicht gelingt und sich beschämen. In Römer 8 geht es um die Hilfe durch einen, der uns besser kennt, wie wir uns selbst kennen. Es geht um die Hilfe von einem, der Gott selbst ist, den Heiligen Geist. Hilfe durch Gott selbst und nicht deine Redekunst entscheidet. Nicht deine Glaubensstärke ist wichtig, sondern Gottes Verbindung mit dir. Dass du mit seinem Heiligen Geist lebst, dass er in dir lebt. So ist Gott. Er beschämt niemanden. Und es wäre doch wunderbar, oder? Wie schön wäre es, dachte ich dann, wenn du jemanden hättest, der immer zu dir steht. Der dich auch ohne viele Worte versteht. Genau so einen gibt es. Gott selbst in seinem Heiligen Geist. Er ist wie ein Vater, wie eine Mutter. Der versteht auch ohne Worte, was das Kind braucht. Kennt ihr das? Manchmal stand ich vor meinen Kindern und wusste auch, ohne dass sie viel gesagt haben, was sie brauchten. Manchmal haben sie vielleicht gestottert, weil sie sich geschämt haben. Und ich wusste, was in ihrem Herzen los ist. Und bin auf die Knie gegangen, habe ihnen zugehört, mit ihnen gesprochen, sie in den Arm genommen. So ist Gott. Durch Christus geht er auf die Knie. Durch seinen Heiligen Geist berührt er dein Herz und lebt in dir. So ist Gott. Du darfst einfach Vater, aber sagen. Mein Vater, nicht viele Worte entscheiden, sondern sein Heiliger Geist, seine Liebe, aus der er seinen Geist, seine Kraft in dich sendet. Dadurch kannst du ruhig werden. Dadurch wirst du deine Lippen gelöst bekommen und deine Zunge wird frei. Und vielleicht betest du manchmal einfach, ohne dass du viel sagst. Und trotzdem versteht Gott dich. So ist er. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus, dass du uns nicht allein gelassen hast. Danke, dreieiniger Gott. Wir dürfen wissen und es festhalten, dass dein Heiliger Geist, du selbst in uns lebst. Dass wir dir so nah sind, da passt kein Blatt dazwischen. Du verstehst uns auch, wenn wir nicht die richtigen Worte finden. Du verstehst uns auch, wenn wir gar nicht mehr das Richtige sagen können. Und du beschämst uns nicht, sondern du ermutigst uns. Du hilfst uns, du richtest auf. Danke dafür. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du deinen Heiligen Geist schenkst. Dein Sohn hat gesagt, wir dürfen dich bitten, dass du ihn uns gibst. Und auch wenn wir wissen, dass er für uns ist und dass bei unserer Bekehrung, als wir unser Leben angefangen haben mit Jesus, dass wir diesen Heiligen Geist haben, ja du, der du heute zuhörst, hier oder im Stream, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, hast du den Heiligen Geist und jetzt leb auch mit ihm. Und du darfst ihn heute bitten, dass der Vater im Himmel ihn dir wieder neu gibt. Bete jetzt. Sag, Vater im Himmel, Jesus hat mir versprochen, dass du deinen Heiligen Geist gerne gibst, wenn wir dich darum bitten. Und ich bitte dich jetzt darum. Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Sei du mir ganz nah. Danke, Vater im Himmel, dass du es tun wirst. Amen.